Gegengerade. Ein Podcast über Eintracht Braunschweig.
Hallo und herzlich willkommen zur 76. Folge der Gegengerade. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es eine kurze Nachschau zum Spiel beim MSV Duisburg. Natürlich inklusive Eintracht-DNA meiner Partnerwebsite blaugelbedatenwelt.com. Über das Pokalaus in Hildesheim decke ich an dieser Stelle mal den Mantel des Schweigens. Ich komme dann darauf zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt, aber auch, was mich hoffnungsfroh stimmt. Zum Abschluss gibt es einen Ausblick auf das kommende Nachholspiel beim SC Freiburg 2, wofür ich mich mit deren Spieler Philipp Treu unterhalten habe. Das Spiel gegen Duisburg. Trainer Michael Schiele ersetzte im Vergleich zum Spiel gegen Osnabrück nur Otto durch Henning und ließ es ansonsten bei der gleichen Startelf. In der 6. Minute der erste Aufreger, als Fejsic einen Fehlpass unterläuft, aber Bakir zum Glück wegrutscht. In der 12. Minute dann die Führung des MSV durch Brettschneider, der nicht angegriffen wird und aus 25 Metern fulminant in den Winkel vollendet. Im Gegenzug gleicht die Riesenchance Peña Zauner zum Ausgleich, aber aus 18 Metern schießt er zentral auf Duisburgs Keeper Weinkauf. Knapp 10 Minuten später kann Pusch auf der rechten Seite ungehindert auf Ademi flanken, der in der Rückwärtsbewegung den Ball Richtung langes Eck köpft. Ja, sie kann nur hinterher schauen, das 0:2. Mit diesem Ergebnis geht es dann auch in die Pause. In der zweiten Halbzeit versucht Eintracht mehr Druck zu machen, kommt aber nicht zu zwingenden Chancen und wird in der 70. Minute erneut von Ademi kalt erwischt, der sich nach einem Pass um Schulz dreht und aus wenigen Metern Yasi tunnelt. Das 0:3. Die Partie schien bereits gelaufen, doch bei allen fußballerischen Mängeln an diesem Tag stimmte die Moral der Eintracht. Und so kommt man durch einen schönen Treffer von Kobi in der 79. Minute, sowie durch Strumpf in der Nachspielzeit noch zu 2 Toren, hat aber auch Glück, dass Duisburg noch 2 Großchancen liegen lässt. Wie dem auch sei, am Ende verliert Eintracht mit 2:3 beim MSV. Unterm Strich war die Niederlage absolut verdient und hätte noch höher ausfallen können. Statt das fürchterlich anzusehende Pokal aus unserer besseren B-Elf in Hildesheim als Betriebsunfall abhaken zu können, knüpfte die erste Elf leider nahezu an der schlechten Leistung von dort an. In der Abwehr schlafmützig und nicht energisch, nach vorne ideenlos und mit vielen Fehlpässen. Nur die Moral stimmte an diesem Tag. Und zumindest das Tor von Kobi war schön herausgespielt. Nach dem schwachen Pokalauftritt sammelte Kobi diesmal Pluspunkte für seinen Auftritt. Und das nicht nur wegen des Tors. Vor allem bei schwierigen Spielverläufen ist er derjenige, der an guten Tagen für Schwung und spielerische Ideen sorgen kann. Es wäre ihm daher wieder ein bisschen mehr Einsatzzeit zu wünschen. Mehr Einblicke in das, was bei Eintracht an diesem Tag schief lief, liefert uns wie üblich die Eintracht-DNA. Die Eintracht-DNA. Die Datenanalyse-Website blaugelbedatenwelt.com erstellt für uns nach dem Spiel eine Analyse der sogenannten Eintracht-DNA. Als Eintracht-DNA werden die Kernelemente bezeichnet, die wir Fans gerne von unserem Team sehen wollen, weil wir uns mit dieser Art des Fußballs in Braunschweig identifizieren. Teamarbeit, Kampf, Raubtierverhalten und einen Schuss Zauber. Diese Elemente werden statistisch ausgewertet und unterschiedlich gewichtet. Einen Link zur Beschreibung der DNA findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Kam nun die Eintracht-DNA im Spiel gegen Duisburg zur Anwendung? Schauen wir uns die Analyseergebnisse einmal an. Teamarbeit. Duisburg hatte die besseren Chancen im Spiel. Eintracht arbeitete gut gegen den Ball, beide Teams schenken sich in puncto Pressing nichts. Wir hatten jedoch sehr viele einfache Fehler dabei, die auch zu den Gegentoren führten. Die durchschnittliche Schussdistanz war mit 22 Metern zu lang. Dagegen machten wir es dem Gegner mit einer Schussdistanz von 16 Metern zu leicht. Die Pässe in der Vorwärtsbewegung waren in Sachen Präzision eine einzige Katastrophe. Note 5. Kampf. Unsere kämpferische Leistung war fast schon desaströs, Wieder wurden nur 46% der Zweikämpfe gewonnen. Wir haben die meisten Kopfballduelle verloren, haben deutlich weniger Bälle geklärt und fingen auch weniger ab. Kein einziger Schuss wurde geblockt. Wenigstens die Moral war in Ordnung, wir hätten fast noch den Ausgleich geschafft. Note 5. Das Raubtier. Es war viel Tempo im Spiel, doch meistens konnte Eintracht daraus kein Kapital schlagen. Viele Schüsse wurden von außerhalb des Strafraums abgegeben. Ein Standardtor war Balsam für die Löwenseele, doch wo blieben die kreativen Lösungen gegen die pressingstarken und kompakten Duisburger? Note 4. Der Zauber. Keine intelligenten Pässe und keine Paraden von Yasi. Immerhin ein schönes Tor von Kobi. Vielleicht platzt bei ihm jetzt der Knoten. Es wäre zu wünschen, denn die erwarteten Tore bei Eintracht waren in diesem Spiel, wie im gesamten bisherigen Saisonverlauf, sehr niedrig. Das macht einem Sorgen. Note 5. Er gibt unterm Strich die Gesamtnote 5. Was mich nachdenklich stimmt. Ich kann leider nur das wiederholen, was ich beim letzten Mal schon gesagt habe. Die relativ häufigen Ballverluste im Aufbauspiel, vor allem bei effektivem Pressing, bereiten mir allmählich Sorgen. Im Moment sind wir ein Team, was sehr gefährlich in Umschaltsituationen ist, aber aus dem normalen Spielfluss heraus Schwierigkeiten hat, Torchancen zu kreieren, weil in entscheidenden Situationen zu unsauber gespielt wird. Und bei allem Kampf und Einsatz gehen momentan weiterhin zu viele Zweikämpfe verloren. Hier muss unbedingt nachgelegt werden. Was mich hoffnungsfroh stimmt. Im Moment bleibt neben der tollen Moral nur die Hoffnung, dass das Team wieder den Kopf frei bekommt, sein Potenzial abruft und neben der nötigen Zweikampfhärte auch die vielen leichten Fehler abstellt. Ich glaube nicht, dass es Trainer Schiele in der kurzen Zeit nach dem Spiel gegen Duisburg gelingt, ein kreativeres Angriffsspiel zu implementieren. Und so bleibt auch zu hoffen, dass wir die sich bietenden Umschaltmomente sauber ausspielen. Eine unserer Stärken, wie der bisherige Saisonverlauf zeigt. Werfen wir mal einen Blick auf das nächste Spiel gegen den Freiburger SC 2. Am Mittwoch, den 22.09., reist die Eintracht zum Spiel nach Freiburg. Über das bevorstehende Duell habe ich mich mit Philipp Treu unterhalten, Spieler beim SC. Herzlichen Dank nochmal an Philipp für das wirklich tolle Gespräch. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Hören. Heute bei mir zu Gast, im Vorfeld des Nachholspiels vom 7. Spieltag, Freiburg 2. gegen Eintracht am morgigen Mittwoch, den 22.09., ist Philipp Treu, Spieler beim SC Freiburg. Hallo Philipp, danke, dass du dabei bist.
Servus, hi, Grüße.
Grüß dich. Erste Frage natürlich, Philipp, etwas unangenehmer Natur. Du bist momentan verletzt. Wie kam es dazu und wie geht's im Moment? Geht's bergauf?
Ja, genau. Ich bin derzeit leider noch verletzt. Ich habe mir im Spiel gegen Dortmund 2 einen Innenbandriss zugezogen. In der 90. Minute ist natürlich ein bisschen bitter gewesen. Aber jetzt, so langsam ist jetzt 4,5 Wochen her, war in der Reha in München eine Woche lang. Und jetzt kann ich aber wieder langsam ins Mannschaftstraining einsteigen, in so 1 bis 2 Wochen, denke ich mal. Und jetzt schon, läuft schon richtig gut, kann schon viel mit dem Ball machen. Das ist immer ganz wichtig mit dem Fußballer, aber geht voran auf jeden Fall.
Das klingt schon mal gut, weiterhin gute Besserung an der Stelle natürlich. Philipp, wir wollen natürlich ganz am Anfang ein bisschen was über dich persönlich erfahren. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und mit besonderem Fokus natürlich, wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen und wie ist so dein Werdegang gewesen, bis es dich jetzt in den Profibereich verschlagen hat?
Ja, genau, ich bin Philipp Treu, wie schon gesagt, bin 20 Jahre alt und so richtig, wie ich zum Fußball gekommen bin, ist durch meinen Bruder, der war auch, hat auch Fußball gespielt lange, der ist jetzt Trainer und es war eigentlich schon so in Richtung 2 bis 3, mein Bruder ist 2 Jahre älter als ich und da bin ich ihm damals schon immer hinterhergelaufen bei allem, und damals dann bei meinem Heimatverein TSV Wiebling hat er mich dann mal mitgenommen, ich konnte gerade schon gut laufen und so und habe dann immer mitgekickt beim Bambinis, durfte aber nicht spielen und so kam ich dann langsam zum Fußball und habe dann dort auch beim TSV Wiebling lange gespielt, bis ich dann gemerkt habe, dass ich schon bei den Älteren mitspielen konnte, bei meinem Bruder dann halt immer und durfte dann immer bei den Älteren mitspielen auf jeden Fall und habe dann irgendwann den Schritt zum SV Sandhausen gemacht, Dort konnte ich dann 3 Jahre kicken. Hat auch alles Spaß gemacht. Dann wurden aber ein paar Scouts auf mich aufmerksam und irgendwann hat es mich dann nach Kaiserslautern verschlagen. In der U14 bis U15 habe ich dann in Kaiserslautern gespielt. Und mit 14, 15 habe ich dann den Weg nach RB Leipzig aufgeschlagen. Das ist halt schon ein heftiger Schritt gewesen.
Für das Alter auf jeden Fall. Wie kam es dazu?
14, 15-Jähriger, also ja. Es kam dazu, der Kontakt ist bei der Nationalmannschaft entstanden. Mhm. In der U15-Nationalmannschaft habe ich gespielt, weil es sind ja immer so Lehrgänge und so, die man dann da bestreiten kann. Und da wurde der Sebastian Hoeneß, der jetzige Hoffenheim-Trainer, wurde da auf mich aufmerksam und hat dann meinen Berater kontaktiert. Hey, du, ich hätte Interesse an dem. Und so ist der Kontakt entstanden. Dann bin ich mal mit meinen Eltern, dem Berater nach Leipzig mal für das Wochenende gefahren, habe mir das mal alles angeschaut. Da ist ja auch mit dem ganzen Internat, das wird ja alles da neu gebaut. Und es hat mich sehr beeindruckt und die ganze Infrastruktur, was sie da alles vorhaben. Und das hat mich vom ersten Tag lang direkt überzeugt und dann habe ich auch den Schritt gewagt. Ist natürlich für meine Eltern schwer gewesen, für meine Geschwister. Ich habe noch eine kleine Schwester. Aber für mich war das auch jetzt im Nachhinein der richtige Schritt.
Ja, was überwog so in dem Alter, in dem du da warst? Mehr so ist cool. Ne? Ich bin ja ein Teil von ja schon was ziemlich Großem, Bedeutenden oder wow, ich vermisse meine Freunde und die Heimat.
Ja, also für mich war irgendwie immer, kann man das vergleichen, für mich war das irgendwie immer so wie Landschulheim das ganze Jahr lang über mit den ganzen Spielern, Freunden, die natürlich dann auch in der Mannschaft wurden, einfach ein ganzes Jahr lang mit denen zusammen sein, Fußball spielen und neben dem Platz halt Sachen unternehmen. Und so war das für mich eher. Und ich hatte nie Heimweh nach zu den Eltern oder zur Familie. Das war irgendwie, weil ich so viel zu tun hatte und so viel Spaß hatte mit den ganzen Freunden. Da war mir irgendwie die ganze Zeit beschäftigt. So war das für mich und habe das auch genossen.
Danach, nach der Zeit in Leipzig, ging es dann nach Freiburg. Wie kam das zustande?
Ja, genau. Leipzig hat sich dann dazu entschieden, die zweite Mannschaft abzusagen, also abzumelden. Und für einen Jugendspieler ist es natürlich schwer, direkt aus der U19 in den Profibereich den Schritt zu schaffen. Weil das schaffen ja nicht viele und gerade in Leipzig, die haben ja hohe Ambitionen, auch jetzt in der Bundesliga, Champions League, da schaffst du jetzt natürlich nicht als U19-Spieler direkt in den Profikader. Und so habe ich mir halt schon Gedanken gemacht, was jetzt so der nächste Schritt sein könnte. Und dann war einmal Freiburg und Augsburg im Gespräch und dann habe ich mir Probeturnieren für Freiburg mitgemacht und da war auch mein jetziger Trainer Thomas Stamm schon Trainer. Und da habe ich ganz gut performt, würde ich mal sagen. Habe mich da richtig gut reingehauen. Und dann wurde es am Ende Freiburg, weil ich auch gemerkt habe, das ist einfach richtig familiär hier. Ich wurde direkt gut aufgenommen von den ganzen Spielern. Im Teil sind auch jetzt noch meine Mannschaftskollegen, die da beim Probeturnier dabei waren. Und da habe ich einfach gemerkt, ja, Freiburg ist der Verein, wo ich hin möchte. Und bin ich ja jetzt auch immer noch.
Ja, in der ersten Saison mit dem SC Freiburg seid ihr 13. geworden. In der Saison darauf habt ihr den Aufstieg hinbekommen. Wie kam es denn so zu der Leistungsexplosion, kann man ja schon fast sagen, ne? Vom 13. zum Tabellenersten?
Ja, genau, in der ersten Saison kam ja dann in der Halbserie so langsam diese Corona-Phasen, wo es mit Corona dann richtig begonnen hat. Und ich glaube, so der entscheidende Wendepunkt war dann war die Saison zu Ende oder wurde ja sogar abgebrochen in der Regionalliga, die erste Saison. Und dann war es so dieses Wiedereinsteigen und für die zweite Saison vorbereiten. Da haben wir halt brutal aufholen können, weil wir natürlich auch im Bundesligist waren, haben die Möglichkeiten bekommen zu trainieren. Das konnten die anderen in den Regionalligisten noch nicht. Die mussten, da waren ja viele Regularien, die man da beachten muss mit den ganzen Tests und des Ganzen. Und wir konnten da halt schon früh reinstarten mit einem Kleingruppentraining. Haben halt hier viele Plätze, die Infrastruktur passt. Und so konnten wir das ganz gut gestalten. Und ich glaube, wir sind auch einfach fitter in die Saison gestartet. Und das war eigentlich so, ich glaube, auch der Hauptausschlagspunkt, wieso wir irgendwie vielleicht einen kleinen Vorsprung gegenüber den anderen Mannschaften hatten in der Regionalliga.
Wie ist für dich selber die Saison verlaufen?
Für mich ist die Saison nicht so gut verlaufen. Ich habe mich in den ersten 1,5 Wochen an der Leiste verletzt. Es hat sich bis auf 7 bis 8 Monate hingezogen. das war immer so die Problematik, ist es eine Schambeinentzündung, was genau, wussten alle Ärzte nicht. Es hat sich dann echt lange hingezogen. Ich hatte auch richtige Schmerzen, ich konnte keinen Pass spielen und dann war das ein langer Leidensweg mit von Weisheitszähnen rausmachen bis Spritzen. Also da habe ich echt, das war auch so die schwierigste Zeit für mich, auch vom Kopf her, mental natürlich. Aber jetzt bin ich froh, dass ich wieder fit bin und jetzt hat die neue Saison begonnen und deswegen bin ich wieder fit gewesen, also hat es gepasst.
Ja, also ein bisschen lachendes und weinendes Auge zwar aufstehen, genau, aber per selber nicht mithelfen können. Verstehe. Gut, Philipp, abschließende Frage zu deinem Werdegang. Es hören ja vielleicht auch ein bisschen jüngere Zuhörer hier einmal zu oder Zuhörerinnen. Hast du vielleicht ein paar Tipps für die, wenn die denken, Mensch, Fußballprofi, das ist ja auch mein großer Traum. Was ist wichtig, wenn man den erreichen möchte? Also abgesehen von Talent natürlich.
Ja, im Grunde, also ich finde immer, klar, es ist schwer, Fußballprofi zu werden. Man sieht ja auch, wie wenig es schaffen und wie wenig, also mein Ziel war es immer mit 18, 19 direkt Bundesliga-Profi zu werden, aber das soll man sich ganz schnell irgendwie versuchen auszureden, weil das schaffen dann wirklich nur die Superstars wie Sancho, Bellingham oder diese, das sind halt die Übertalente, von denen gibt es ganz, ganz wenig, aber ich glaube, du musst einfach immer dranbleiben, das ist auch bei mir immer so gewesen, auch jetzt mit der langen Verletzung gewesen, du darfst dich nicht unterkriegen lassen, musst immer dranbleiben, immer dein Ziel verfolgen, dein Traum irgendwann vielleicht in der Bundesliga mal Spieler zu sein und einfach jeden Tag da dafür arbeiten und alles dafür geben, ob es jetzt in der Ernährung ist oder länger draußen bleiben. Das sind ja immer diese Floskeln, mehr machen als die anderen immer, aber ich glaube schon, dass man einfach immer dranbleiben muss, ja.
Okay, prima. Danke für die Einblicke, Philipp. Wir gucken mal ein bisschen auf eure aktuelle Saison und gehen da mal so zu den Vorbereitungen. Ihr habt schon relativ großen Umbruch gehabt, 15 Zugänge, 17 Abgänge. Bei den Abgängen muss man allerdings auch dazu sagen, sind 6 aus dem ehemaligen Team gleich in die erste Mannschaft, also in die Bundesliga aufgerückt. 2 sind in der zweiten Liga gelandet. Zusätzlich noch 2 Laie. Einer hat sie in die österreichische Bundesliga verschlagen. Das zeigt auch ein bisschen, was für eine starke Truppe ihr gewesen seid, ne? Also wenn da gleich so viele in höhere Ligen wechseln können.
Ja, genau. Also wir hatten letztes Jahr brutale individuelle Qualitäten in der Mannschaft und das zeigt sich ja natürlich auch, wo die jetzt alle gelandet sind. Und das ist aber natürlich auch so das Ziel dann auch von so einer zweiten Mannschaft, dass die Spieler dann auch den nächsten Schritt machen können in die höheren Ligen. Und ja, das ist, so ist das Ziel und so soll es ja auch sein.
Und dann so mit Augenmaß verstärkt, wenn ich das richtig sehe. Es gab so 2 Transfers bei den Zugängen, auf die ich ein bisschen näher eingehen möchte. Der eine ist natürlich Vincent Vermey vom MSV Duisburg, hat ja schon Ehrendivision gespielt, da auch schon reichlich Tore geschossen, so ein bisschen euer Königstransfer. Ne? Ist das einer, an dem ihr euch so ein bisschen orientiert? Ist, glaube ich, auch der Älteste in der Mannschaft mit 26. Ihr seid ein ziemlich junges Team.
Ja, wir haben noch 2 Ältere, einmal Johannes Flum und Sandrino Braun, aber er ist so der Drittälteste. Ja, es ist immer dann wie so ein kleines Gerüst, was dann immer so bei uns in der zweiten Mannschaft in Freiburg war, so mit 3 Älteren. Ja, Vincent ist ein toller Typ, Niederländer, auch immer diesen schönen Louis van Gaal-Akzent, ist immer ganz lustig, ist in der Kabine. Wir nennen ihn immer Van Percy, weil er so kopfballstark ist. Ja. Also Vincent ist schon echt ein Königstransfer, kann man so sagen. Hat jetzt auch ja 2 Tore gemacht, ja, gegen Meppen und gegen Berlin, Viktoria Berlin war es, direkt nach der Einwechslung reingekommen und dann direkt eingenickt. Ja.
Ja. Der zweite, auf den ich natürlich ein bisschen eingehen muss aus einer Braunschweiger Sicht, ist Patrick Kammerbauer, der 2 Saisons in Braunschweig gespielt hat. Was ist er für ein Typ und was hat er so von seiner Zeit aus Braunschweig so berichtet?
Ja, Patrick Kammerbauer ist ein kleiner Kämpfer. Er spielt bei uns, kann bei uns überall spielen, mal vorne, mal im Mittelfeld, mal außen. Er ist flexibel einsetzbar, gibt immer über 100%, haut sich immer in jeden Zweikampf rein. Und ja, hab schon gehört, letztes Jahr mit der zweiten Liga leider abgestiegen mit Braunschweig, aber hat erzählt, also Braunschweig hat brutaler Traditionsverein, von den Fans hat er immer geschwärmt, was das für eine geile Kulisse da war zu spielen. Habe auch vorher noch mit ihm geredet, bisschen, dass ich ja jetzt einen Podcast hier habe mit Braunschweig. Ja. Und hat er gesagt, ich soll ihn grüßen.
Ja, schön.
mache ich hiermit.
Ja, danke schön. Viele Grüße zurück. Das höre ich gerne. Philipp, gucken wir mal, wie die Saison von euch bisher verlaufen ist. Die ersten drei Spiele hast du ja noch mitspielen können, zumindest zwei Spiele und dann hast du dich ja verletzt im dritten. Die ersten so 0-0, ja auch nicht gerade gegen Laufkundschaft mit Wiesbaden und Magdeburg. Also eigentlich erstmal mit den ersten beiden Spielen ganz ordentlich in die Liga gestartet. Wie würdest du das bewerten?
Ja, genau, das war natürlich, also für mich auch, ja, viel, jetzt in der Regionalliga nicht viel Spiele gemacht und dann direkt in die dritte Liga reinzustarten gegen solche großen Namen. Also Wiesbaden, Magdeburg sind schon Namen, die auch in der dritten Liga zu den Top-Favoriten gehören oder auch sind. Mhm. Und ja, tolles Erlebnis. Also vor allem, ich kann mich in Magdeburg erinnern, wo ich da einlaufe und da 15.000 Magdeburger anfangen zu schreien, auch nach der Corona-Zeit. Also da kriegst du wirklich Gänsehaut, wenn du auf dem Platz einmarschierst vor den lauten Fans. Aber der Spaß überwiegt einfach mehr. Dafür arbeitet man ja für solche Spiele, mit solchen Fans. Davon träumt jedes Kind, ja, dass man mal vor so einer Kulisse mal Fußball spielt und die dich dann ausbuhen oder anfeuern, die gegnerische Mannschaft. Also schon echt ein Erlebnis und hoffentlich kommen da auch noch ein paar weitere dazu.
Also schon so ein bisschen so ein Traum wahr geworden für dich.
Ja, genau, kann man so sagen. Kleiner Traum.
Gut. Sportlich, wie bewertest du so diese ersten beiden Spiele mit dem 0-0? Also ist ja schon wahrscheinlich erstmal eine Umgewöhnung, so ein Sprung von der Regionalliga in die dritte Liga. Natürlich für dich nochmal im Speziellen, wenn du eine Saison erst gar nicht gespielt hast.
Ja, also sportlich, glaube ich, wenn man gegen Wiesbaden und Magdeburg 0-0 spielt, ist das auf jeden Fall erstmal ein guter Punkt aufs Gold gegen diese Mannschaften. Auch gerade jetzt, man sieht ja, beide Mannschaften sind oben vertreten, vor allem Magdeburg ja auch, die, glaube ich, wirklich einen richtig guten Kader diese Saison haben. Auch ich schaue mir dann ab und zu auch so DFB-Pokal, schaue ich ja auch immer alles, wie die da gegen St. Pauli gespielt haben, was die für eine Qualität davon haben. Glaube ich, konnten wir 0-0 ganz gut leben, weil die haben uns da schon ich glaube, weiß gar nicht mehr, wie viele Torschüsse wir auf unser Tor hatten und wie oft wir irgendwie uns da noch reingeschmissen haben. Also da hätte es auch bestimmt ein bisschen anders ausgehen können, aber von daher mit dem 0-0 waren wir da echt zufrieden gegen Magdeburg, ja.
Ja, gegen Magdeburg euer Torhüter Sauter so Spiel seines Lebens gemacht. Also er hat zumindest sehr stark gehalten,
genau,
nach dem, was ich gesehen habe.
Diese kleine Geschichte. Ja, als 2-3er natürlich auch. Wir haben ja viele ganz, ganz junge, die noch U19 spielen könnten, dabei. Und für so ein Spieler ist es dann natürlich auch überragend, wenn du dann auch vor so einer Kulisse, er macht sein erstes Profispiel, kann man ja so sagen, als 2003er, ich war 18, ist natürlich ein toller Tag für ihn gewesen und haben wir ihn auch ein bisschen gefeiert in der Mannschaft.
Ja, verdient. Dann gab es allerdings eine 2-5 Niederlage gegen Dortmund 2 zu Hause, trotz Führung. Wie kam das zustande?
Ja, gegen Dortmund, das war ja so, ist ja so das Spiel dann gegen die andere zweite Mannschaft, so Prestige, kann man ja so sagen, in der Liga dann vertreten. Beide zweite Mannschaften treffen aufeinander. Wir haben uns da echt viel vorgenommen. Wir wollten unbedingt das Spiel gewinnen gegen Dortmund. Sind ja dann auch mit 1-0 direkt in Führung gegangen, aber dann haben wir irgendwie in so ein kleines Euphorie-Loch gefallen und haben dann direkt einen Doppelschlag bekommen. Haben dann auch ein Traumtor bekommen zum 3-1 direkt und dann war so ein bisschen der Wurm drin, sind dann aber mit dem 3-2 echt gut zurückgekommen von Kevin Schade, der auch 2 Tore geschossen hat, der ja auch jetzt in der Bundesliga spielt. Und aber dann sind wir angelaufen, versucht, irgendwie noch ein 3-3 zu machen und wurden ja dann ein bisschen aufgemacht und wurden dann gut ausgekontert von Dortmundern und dann 4-2, 5-2 war dann echt ein bisschen zu viel. Ja. Aber wir wollen natürlich dann das Rückspiel für uns gewinnen. Weil ja, zweimal gegen Dortmund verlieren wollen wir auch nicht.
Das geht nicht, das ist klar.
Nee.
Philipp, du selber hast die ersten drei Spiele, bist eigentlich, wenn ich es richtig sehe, rechter Verteidiger. Ihr spielt aber mit einer Dreierkette. Das heißt, du spielst davor in der Viererkette im Mittelfeld rechts. Ist das so eine Position, wo du gerne spielst? Also bist du da defensiv, für offensiv gleich stark, gleich gerne unterwegs? Oder wo würdest du, wenn der Trainer dir einen Wunsch erfüllen dürfte, eigentlich am liebsten spielen?
Ja, also die Position liegt mir eigentlich schon echt relativ gut, weil ich einen guten Offensiv dran habe und defensiv auch immer voll am Start bin. Am liebsten, wenn du mich jetzt so fragen würdest, würde ich aber in der Viererkette rechts hinten spielen, weil ich bräuchte immer noch einen so vor mir. Aber die Position liegt mir auch. Jetzt so bei mir ist immer noch so ein bisschen die Torgefährlichkeit, die ich da ein bisschen mitbringen muss auf der Position. Die habe ich noch nicht ganz so. Da ist das beste Beispiel immer so, ich schaue immer zum Beispiel in der Nationalmannschaft Robin Gosens, der bei der Position halt natürlich jetzt auch in Italien da brutal am Tore schießen ist. Und so, das habe ich noch nicht ganz so drin, aber das kann ja in der Saison ja dann noch kommen. Das ist so mein Ziel noch in der Saison, dass ich auch mehr torgefährlicher werde in der Position.
Gerade Robin Gosens angesprochen, gibt es überhaupt Vorbilder für dich oder Spieler, an denen du dich so ein bisschen orientierst, wo du sagst, so ja genau, das wäre mein Spielstil, den würde ich gerne auch mal erreichen?
Ja, ich habe so ein, zwei Vorbilder. Das ist zum einen Dani Alves von Brasilien. Ich glaube, so ähnlicher Spielertyp bin ich auch. Gegen den Ball richtig geil und offensiv auch immer gut was drauf. Und noch so Juan Bernat, einfach seine Ruhe, oder Rafa Guerreiro, seine Ruhe am Ball. Das finde ich schon beeindruckend.
Was so, ja.
Ich spiele nur beide links, aber so ja, mit denen würde ich mich so ein bisschen vergleichen.
Was du ganz bescheiden hast unter den Tisch fallen lassen, du hast das Team gegen Dortmund als Kapitän aufs Feld geführt.
Ja, genau, weil ich bin im Mannschaftsrat gewählt worden in der Vorbereitung von der Mannschaft. Und dann war da bei dem Spiel, ich glaube, war es so, dass Sandrino Braun und Johannes Flum beide auf der Bank begonnen haben gegen Dortmund. Weil ich glaube, Kevin Schlotterbeck ist runtergekommen, dann ist Sacrino auf die Bank gekommen und dann war die Frage, wer Kapitän sein darf und als nächstes kam dann ich und ja, war natürlich auch mal ein kleines Highlight, dann die Mannschaft als Kapitän aufs Spielfeld zu führen.
Das
war ganz cool.
Ja, das glaube ich.
Ist natürlich auch eine Sache, ja.
Ja. Danach bei Türkgücü leider 3-0 verloren. Das habt ihr aber ganz gut weggesteckt, denn das nächste Heimspiel gegen die Würzburger Kickers dann den ersten Saisonsieg eingefahren.
Ja, Würzburg, das war auch ekliges Spiel, ist natürlich auch ein Zweitliga-Absteiger, aber haben wir, glaube ich, in der 89. Minute dann für uns entschieden. Das war da auch der erste Saisonsieg und dann direkt vor Heimspiel von den Fans, wo Petersen auch dabei war, wo dann immer ein bisschen mehr Zuschauer kommen, wenn solche prominenten Namen dann vertreten sind. Aber nein, es war geil, erste Saisonsieg vor den Zuschauern, dann auch noch ein bisschen gefeiert, Rumba gemacht. So soll es ja auch sein.
Ja. Du hast es angesprochen, das ist natürlich von außerhalb immer ein bisschen kritisch beäugt, wenn gestandene Bundesliga-Profis wie Nils Petersen dann plötzlich mit in der zweiten Mannschaft auftauchen. Für euch natürlich toll, für die Gegner ja immer so ein bisschen Lotteriespiel. Spielt da einer heute, der so überragende Fähigkeiten hat oder spielt er nicht? Wie bewertest du persönlich sowas?
Ja, also persönlich, also aus Freiburg-Sicht jetzt ist natürlich halt immer auch für einen Fußballer ist halt immer gut, wenn jetzt zum Beispiel sich oben einer, Petersen war es ja so, der hat sich lange verletzt und dann halt Spielpraxis in der dritten Liga zusammen mit einem Bundesligaspieler ist natürlich dann halt extrem gut, sich da auch nochmal irgendwie dann reinzuspielen in den Kader oben. Für die anderen Mannschaften ist es ja immer ein bisschen schwieriger natürlich. Ich kann es natürlich verstehen, man weiß nicht so richtig, was jetzt auf einen zukommt, auch als gegnerischer Trainer dann. Wie soll man sich jetzt richtig darauf vorbereiten? Kommen da jetzt welche Spieler? Und das so ist ja so gesehen ja auch ein bisschen dann formationsabhängig von den ganzen Spielern und taktisch. Es ist kritisch, aber für uns ist es natürlich brutal gut, wenn dann solche Qualität von oben runterkommt. Also würde ich mal so offen halten, so eine Frage.
Okay, also Frage der Perspektive, keine diplomatische Antwort, okay. Philipp danach auswärts bei Viktoria Köln verloren. Aber dann seid ihr zu langsam am Durchstarten, ne? In Meppen gewonnen und dann vor allen Dingen, was mich doch hat sehr aufhorchen lassen, zu Hause gegen Viktoria Berlin, die ja bislang eine bärenstarke Saison spielen, 2-0 gewonnen. Kommt er da so richtig langsam in Fahrt? Müssen wir uns Sorgen machen?
Ja, der Sieg gegen Meppen war natürlich echt cool, auch von zu Hause auf dem Sofa das Spiel da angeschaut mit zwei anderen Mannschaftskollegen, die auch leider noch verletzt sind, aber es ist natürlich auch cool für die Mannschaft gewesen, ist ja eine brutal lange Fahrt dahin, waren ja glaube 9-10 Stunden und dann hat Vincent ja das Tor gemacht, auch in der 80. oder so, und dann mit dem Sieg nach Hause zu fahren, 10 Stunden lang, ist natürlich ganz cool und ja, jetzt gegen Berlin. Klar wussten wir, dass Berlin echt, die sind ja auch Aufsteiger mit uns aus der Regionalliga.
Genau.
Brutalen Lauf haben die derzeit, auch glaube ich, gegen euch 4-0 gewonnen. Naja. Und dann nochmal gegen Lautern 4-0 gewonnen. Also die echt brutal gute Offensive. Was glaube ich denen so ein bisschen das Problem war und wo wir ihnen auch so ein bisschen den Zahn gezogen haben, dass ihre Offensivspieler natürlich in der Offensive brutale Qualitäten haben, aber so ein bisschen die Defensivarbeit vernachlässigen. Und dann haben wir ihn auch in der ersten Minute direkt einen schnellen Gegenkonter setzen können und dann früh in Führung. Gegen so eine Mannschaft ist dann natürlich immer ganz gut. Und dann, ja, wie angesprochen schon vorhin, dann halt noch ein Standardtor von Vincent, der eingewechselt wurde und direkt nach vorne läuft und in die Ecke reingeschlagen wird und beim ersten Ballkontakt dann den Ball einneckt, ist natürlich ein 2-0 ganz gut. Dann war Berlin aber auch nochmal richtig am Drücker, wo wir dann auch ein bisschen Glück hatten, gehört natürlich auch dazu, dann zu so einem Tag und gegen die Mannschaft. Aber ich glaube, dass es letztendlich dann auch verdient war. Auf jeden Fall, kann man so sagen. Aber Berlin auf jeden Fall echt eine richtig gute Mannschaft mit brutaler Qualität. So diese ganzen Berliner Jungs, die da vorne drin spielen, so ein bisschen Straßenfußball. Hat auch Spaß gemacht, denen zuzuschauen, auf jeden Fall.
Glaube ich. Jetzt seit dem Moment 14. aber ja, so nach den letzten Leistungen vielleicht eher so einen Blick ein bisschen nach oben richten. Hast es angesprochen, hast oder Berlin ganz gut analysiert, wie ihr die schlagen könnt. Was würdest du überhaupt sagen? Was sind denn so aktuell eure Stärken, die euch auszeichnen?
Jetzt muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dann mache ich jetzt nicht ganz so, aber gut. Ich glaube, das Hauptaugenmerk ist halt davon, dass wir haben die Drittligasaison ist halt für uns wie so ein kleines Abenteuer. Wir haben jetzt nicht den Druck, den jetzt, sage ich mal, jetzt schon eine Drittligamannschaft eigentlich hat. Verspüren wir jetzt nicht so. Wir sind eine junge, wilde Mannschaft. Das ist für uns wie so ein kleines Abenteuer, die dritte Liga, wo wir einfach nichts zu verlieren haben und einfach befreit aufspielen können. Und wir geben jedes Spiel 100% und wollen einfach ein gutes Ergebnis erzielen. Ja, das würde ich sagen, ist so die größte Stärke, die wir mitbringen können, im Gegensatz zu anderen Mannschaften.
Ja.
Und natürlich halt die ganze Qualität der Freiburger Fußballschule, die ganzen Top-Ausbildung genossen, unsere ganzen Jugendspielern. Das ist ja so die größte Stärke, würde ich mal sagen.
Dann mal gespannt, wie tief du dir in die Karten blicken lässt bei der folgenden Frage. Gibt es noch irgendwo Schwächen, irgendwo Potenzial noch zu heben? Oder sagst du, da müssen wir auch dran arbeiten?
Schwächen.
Ja, gibt es natürlich keine, also selbstverständlich nicht. Ich sag mal, wo noch Potenzial nach oben ist.
Ja, ich glaube, Standardtore haben wir jetzt zwar eins gegen Berlin gemacht, aber da hätten wir noch ein paar mehr machen können. Also in den Spielen davor, hätten wir noch ein bisschen gefährlicher über Standard sein können, weil das ist ja auch immer so irgendwie, wenn ich so dritte Liga verbinde, wo ich früher mal geschaut habe, dann wurden manchmal Spiele so dreckig mit 1-0 gewonnen. Und so ein Standardtor kann echt Spiele entscheiden, auch in der Liga, eigentlich überall, aber so, ich finde, wenn so ein Drittligaspiel echt eng ist und wir dann einfach mal ein Tor über einen Standard machen und dann eins zu nach Hause fahren, so ein bisschen diese Kaltschnäuzigkeit, die fehlt uns, glaube ich, noch so ein klein wenig, aber die kommt natürlich auch noch mit den Spielen und mit der Erfahrung, die man dann sammelt.
Philipp, du hast schon ein bisschen was erzählt, was euch Kammer über Eintracht erzählt hat. Wie ist denn sonst so dein Blick auf meine Eintracht? Also zum einen ganz allgemein und zum anderen, wie hast du die in dieser Saison bislang wahrgenommen?
Also ich glaube, in der Saison sind sie ja am Anfang nicht so gut reingekommen, aber dann 3 Spiele gewonnen, habe ich gelesen. Ich kenne natürlich noch einen Spieler, Enrique Pena-Zauner, den kannte man gut immer hier in der Gegend, durch seine Freistöße und seine Schusstechnik, der ist einem immer gut bekannt gewesen. Aber nein, Braunschweig, also ich habe zwei echt gute Freunde, die sind Braunschweig-Fans, die kommen aus Frankfurt und die schwärmen immer von Braunschweig und waren auch früher mal in der Bundesliga bei Braunschweig dabei und immer sind auch immer zu Spielen gegangen. Also nein, ich finde Braunschweig echt ein cooler Club, kennt man, traditionsreich, tolle Fans, also kann da kein schlechtes Wort über den Verein. Oder will ich auch gar nicht.
Okay, was erwartest du jetzt vom Spiel?
Ja, vom Spiel erwarte ich, dass Braunschweig eine physisch starke Mannschaft ist. Also wir hatten noch vorhin nochmal ein Video, also wenn man sich den Torwart anschaut, der kann, glaub mal, kriegt man schon ein kleines Bimmel, wenn man da eine Ecke reinschlägt und was der eine Wucht da rauskommt. Aber nein, Braunschweig natürlich auch vorne mit auch Erfahrung und starkes Konterspiel hat Braunschweig, wir natürlich auch. Also ich glaube, das Spiel kann hin und her gehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Könnte echt ein cooles Fußballspiel werden. Beide sind ja eigentlich so mittelmäßig drin und ich glaube, Braunschweig hat ja 12 Punkte, wir 11. Wäre echt interessant, wer sich so den Schritt nach oben wagt in der Tabelle. Also ich bin gespannt.
Also könnte ein ganz attraktives Spiel von zwei offensiv starken Mannschaften werden. Was ist denn so dein Tipp, Philipp?
Mein Tipp wäre, jetzt haben wir 2-0 gespielt, das wäre natürlich auch nochmal gut. Ich würde sagen, wir gewinnen 2-0.
Ist mal eine Ansage.
Doppelpack für May.
ist mal eine Ansage. Guck mal, was mal rauskommt am Ende. Traditionell werde ich mir mit meinen Gästen nie ganz einig, was diese Tipps angeht.
Was ist denn dein Tipp?
Ja, wird ein schweres Spiel. Also wir sind die im Moment nicht ganz so gut drauf. Also für euch erwischte uns im Moment ein bisschen günstigen Zeitpunkt. Also ich habe so die Wahrnehmung, durch diese Spielverlegung fehlt uns so ein bisschen der Rhythmus. Ich hoffe, da kommen wir jetzt wieder rein. Und dass die Niederlage gegen Duisburg auch so ein bisschen Hallo-Wach-Effekt hat. Weil da hat man gesehen, dass das Team so ein bisschen schlafmützig, ein bisschen reaktionsträge war. Das müssen wir gegen euch natürlich besser machen. Aber ich denke schon, dann ist da, ich drehe es mal um, so ein 2-0-Sieg durchaus drin. Also mal gucken, was am Ende mal rauskommt.
Man wird wahrscheinlich 2-2. Aber nein, hoffentlich nicht.
Aber. Ja, mal gucken. Punkt.
Wir schauen mal.
Punkt wollen wir auch noch mitnehmen, aber wir gucken einfach mal, was bei rauskommt. Genau.
Dann reden wir nochmal drüber.
Genau, dann reden wir nochmal drüber. Philipp, kommen so langsam in die Zielgerade des Gesprächs. So ein paar Eintracht-Fans werden natürlich, die Unermüdlichen werden natürlich mitreisen. Hast du für die vielleicht noch so ein paar Tipps, was sie in Freiburg erstmal, wenn sie schon mal da sind, auf gar keinen Fall verpassen dürfen? So sei es jetzt von der Stadt oder vielleicht auch mal kulinarisch oder ähnliches?
Ja, auf jeden Fall. Das Stadion ist ja schon allein ein geiles Event, da nochmal im Dreisamstadion aufzuschlagen. Natürlich in Freiburg auch das Münster in der Innenstadt, ganz cool, auch generell die Innenstadt. Freiburg echt schöne Stadt, klein, grün, mit dem Schwarzwald drumherum. Also ich glaube, in Freiburg kannst du wirklich überall hingehen, gerade an der Dreisam spazieren gehen oder in der Innenstadt bisschen rumlaufen. Ist ja am Mittwoch, kann man vielleicht noch ein bisschen davor shoppen, mit den kleinen Kindern oder ja. Und essenstechnisch ist eigentlich auch an jeder Ecke gibt's was. Italiener gibt's eigentlich auch, wo ich oft hingehe, heißt Bella Italia. Das ist direkt in der Innenstadt, ein guter Italiener. Auch Preis-Leistung stimmt auch. Also das wäre jetzt so mein kleiner Tipp.
Ja, sonst Spezialitäten, die man vielleicht mal probieren sollte?
Ja, badische Küche würde ich schon sagen. Paar Spätzle, paar Bratkartoffeln. Bratkartoffeln heißt ja hier Prägele. Also nicht wundern, wenn man sich hier Bratkartoffeln bestellt, steht auf der Karte Trägele.
Ah, wichtiger
das
Tipp.
Das war für mich auch neu am Anfang, aber na, da findet bestimmt jeder Fan was Kleines. Also gibt es kein Restaurant, wo ich sage, es war jetzt wirklich grausam. Also es gibt es, glaube ich, nicht.
Prima, danke schön für die Tipps. Philipp, hat mir viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir natürlich erstmal alles Gute, vor allen Dingen jetzt eine verletzungsfreie Zeit, dass du da wieder sportlich auch in Tritt kommst und der Mannschaft helfen kannst. Und natürlich hoffe ich sehr, dass wir dich dann in der Rückrunde in Braunschweig begrüßen dürfen und du in unserem Löwentempel dann auch mal erlebst, was da die Zuschauer von Lärm machen und du das dann nochmal genießen kannst, bei so einem Traditionsverein auch einmal gespielt zu haben.
Ja, na, vielen Dank erstmal und hat natürlich auch viel Spaß gemacht. Das war also natürlich das erste Mal für mich jetzt so ein Podcast. Mhm. Aber nein, ich freue mich, wenn ich da nächste Saison in so einer Rückrunde dabei bin im Start gegen Eintracht Braunschweig. Bin ich gespannt, was die Fans da drauf haben in Braunschweig.
Ja, das kann's doch sein. Alles klar, Philipp, dann ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Alles Gute und wir hören uns, ne? Tschüss.
Jo, wir hören uns. Ciao, ciao.
Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss, macht's gut.